Leib und Seele. Das Überlebensmagazin bei Lora München. Leib und Seele.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wissenschaft kontrovers hier bei Radio Lora. Mein Name ist Lisa Popp und zusammen mit meinen beiden Kollegen Wolfgang Göde und Günther Blöffelmann begrüße ich Sie und euch zu unserem heutigen Thema Cannabis-Legalisierung, Sündenfall oder Notwendigkeit. Wolfgang, du bist uns aus Kolumbien zugeschaltet, also näher am Thema, aber dafür ein bisschen zeitverzögert. Aber wir geben unser Bestes, uns nicht zu oft zu unterbrechen. Das Thema ist brandaktuell. Letzte Woche haben SPD, Grüne und FDP ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Und so wie es aussieht, wird es bei uns in Deutschland zu einer Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken kommen. Der Ampelkoalition ist es dabei wichtig, dass nur an Erwachsene verkauft wird und dass die Geschäfte lizenziert sind. Das heißt, dass Qualitätsstandards erfüllt sein müssen. Für die einen war dieser Entschluss lange überfällig. Andere sind skeptisch und bezweifeln, ob die erhofften Effekte wirklich eintreten werden. Nun die Frage in die Runde. Welche Effekte erhoffen wir uns denn von der Legalisierung?
Wolfgang, vielleicht fangst du gleich mal an. Du bist ja doch sehr für die Legalisierung und zwar nicht nur für Cannabis, ne?
Ja, das ist völlig richtig. Das größte Problem ist die Kriminalisierung von den Verbrauchern, die ja keine Dealer sind normalerweise, sondern einfach Konsumenten, Verbraucher, die aber für ihren Konsum kriminalisiert werden. Das heißt, ein Großteil der Polizeikräfte werden dadurch gebunden, die Kleinen zu verfolgen und die zu kriminalisieren, während die Großen, die Großdealer und die Mafia laufen gelassen wird, weil diese Polizeikräfte nicht zur Verfügung stehen. Durch eine Legalisierung würden frei sich auf die Suche nach den großen Köpfen zu machen und denen das Handwerk zu legen. Also es ist eigentlich ein Gebot der Zeit, das zu machen, nachdem nicht nur auch die USA, sondern auch Europa immer mehr unterwandert wird von mafiösen Banden, die Milliarden mit dem Geschäft hauptsächlich von Kokain verdienen.
Das hört sich aber für mich jetzt sehr nach einer Kapitulation an. Also wir haben nicht die personellen Ressourcen, um die dicken Fische zu fangen. Das heißt, wir verschieben dann sozusagen Ressourcen aus dem kleinkriminellen Bereich, um dann dem großkriminellen Bereich nachzugehen. Das kann ich doch auch ohne Legalisierung machen.
Der Einwand ist richtig, aber er stammt jetzt nicht von mir, meiner Fantasie, sondern viele Vertreter von Kriminalbehörden, unter anderem Angehörige des Bundeskriminalamts, plädieren dafür. Warum? Weil es eben zu ineffektiv ist, die User zu verfolgen und letztlich, wie du sagst, die großen Fische durch die Lappen gehen, durch das Netz gehen, weil die Personalressourcen nicht da sind.
Naja, aber ich könnte ja jetzt schon die Kleinkriminellen laufen lassen und zu den Großen übergehen. Also für mich steckt da irgendwie noch was anderes dahinter. Ich weiß jetzt nicht, was das ist, aber die Logik, die kann ich momentan nicht ganz nachvollziehen. Aber es gibt ja noch, glaube ich, weitere Effekte, die man sich von einer Legalisierung erhofft. Also was ich jetzt auch in der Vorbereitung auf die Sendung gefunden habe, dass man sich zum Beispiel Steuereinnahmen erhofft.
Und mit den Steuereinnahmen natürlich so, wie das bei der Tabak- und Alkoholsteuer ist, enorme Einnahmen dem Staate zufließen, die man dann ganz dezidiert in die Drogenprävention und Therapie von Drogenabhängigen fließen lassen kann. Das ist auch, glaube ich, zumindest die gedankliche Vereinbarung der Ampelkoalition, die dadurch eingenommenen Gelder für diese Zwecke zu nutzen.
Gut, das wissen wir jetzt nicht, ob das dann auch wirklich so eintritt. Da ist es ein bisschen müßig, darüber zu spekulieren. Ich habe aber auch eine Stellungnahme vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen gefunden, die da sagen, dass mit den Steuereinnahmen, es gibt keinen Beleg, dass die sich wirklich auch einstellen. Also man hat offensichtlich von offizieller Seite da auch die Tendenz, sich das Ganze etwas schön zu rechnen.
Das haben wir natürlich bei allen staatlichen Auflagen, dass es dort immer Interessensgruppen gibt, dass es dort immer Pro und Contra gibt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir mal schauen, wie viele Leute rauchen, wie viele Leute trinken, allein diese beiden Volksdrohungen in Beziehung setzen oder auch der Bierkonsum in Bayern, das Oktoberfest, nicht, wo die Bierleichen abends und morgens beinahe auf der Straße liegen, ist das doch vielleicht ein bisschen heuchlerisch, dass wir den Alkohol in Bayern, besonders den Bierkonsum, sanktionieren als etwas, was zur Kultur passt, und dass wir, um in diesem Duktus von Kleinkriminellen zu bleiben, die einen Joint anzünden, dass wir die verfolgen. Wobei es ja auch ganz viele Ergebnisse gibt, dass Haschisch und Marihuana und Cannabis weniger schädlich sind als Alkohol. Im Gegenteil, wie wir alle wissen, dadurch kam die Legalisierung eigentlich erst in Fahrt, dass Cannabis ganz, ganz viele medizinische Inhalte enthält, die Krebskranken, Schmerzkranken, vielen Menschen, die krank sind, helfen können. Also insofern müssen wir auch die Relation sehen und auch das Cannabis immer von den konservativen Parteien verteufelt worden sind, während dann wiederum die konservativen Parteien, siehe CSU, auf das Bier bei all den staatlichen und parteiinternen Events nicht verzichten kann, sondern das Bier hochgehalten wird als die Volksdroge. Also was ich sage ist, aufhören mit der Heuchlerei und mit der Relativierung und zu sehen, dass es einfach viele Rauschmittel gibt, die alle vielleicht irgendwo gleichberechtigt sind und alle ihren negativen Effekt haben. Aber etwas zu verbieten, das hat ja die Prohibition in den USA gezeigt, funktioniert nicht, sondern macht wie in Chicago Al Capone nur die Mafia groß und die Kriminalität.
Die Frage, weil, ja, genau, weil Rauchen und Alkohol ja jetzt schon ein großes bestehendes Problem bei uns ist und natürlich die Befürchtung jetzt von vielen Seiten ist, wenn man jetzt Cannabis legalisiert, schafft man sich einfach ein drittes großes Suchtfeld, was dann vielleicht auch irgendwann so normal wird wie Alkoholkonsum. Und klar ist es irgendwo heuchlerisch und nicht logisch nachvollziehbar, aber am Ende hat man dann trotzdem eine dritte große Sucht im Land, die es dann wieder zu behandeln gibt. Da die Kriminalität dahinter, das ist natürlich ein anderes Thema, dass man die durch eine Legalisierung wirklich vielleicht austrocknen und eindämmen kann. Aber das Problem, das bei den Menschen ankommt, die eine Sucht entwickeln, das ist die Frage, ob man da sagen kann, wenn man Alkohol erlaubt, dann muss man auch Cannabis erlauben.
Man könnte ja auch den anderen Weg gehen und sagen, ich will jetzt nicht unbedingt von Prohibition sprechen, aber es gibt ja noch, wie soll ich sagen, nicht ganz so scharfe Waffen, um den Konsum von Suchtmitteln ein bisschen, sagen wir mal, madig zu machen. Ich denke jetzt an Aufklärungskampagnen, ich denke an Werbeverbot, ich denke auch an Steuer.
Ja. Naja, gut. Steuer hatten wir ja schon. Was damit passiert, ob damit die Autobahnen ausgebaut werden oder ob das dann in die Gesundheitspflege fließt, wissen wir nicht. Wir wissen, Steuern sind flexibel, je nachdem, wer sie steuert und wer die Menschen an den Weichen sind. Aber ich möchte einen kleinen historischen Rückblick mal versuchen. Ich bin vor über 40 Jahren zum ersten, während hier in Deutschland damals der Haschischgenuss rein alternativ war bei Linken und Systemveränderern, war Marihuana-Genuss in Chicago damals, aber dann auch später in San Francisco und überall, war Volksdroge Nummer eins. Überall, wo man hinkam, ging der Joint rum. Während es offiziell natürlich verboten war, Alkohol sogar aus Zeiten der Prohibition nur ab 21 erhältlich war, in speziellen Liquorstores und nur unter Vorzeigen von drei verschiedenen Ausweisen. Das war die große Heuchelei. Das heißt, das Verbot hat Cannabis, Marihuana nie stoppen können in den USA, während es, und ich bin hier in Kolumbien, es die Mafia großgezogen hat. Das beliebteste Marihuana-Mittel, Marihuana-Marke, war die auch von der karibischen Küste, Santa Marta. Die ist dann über die Wüste in Kolumbien ausgeflogen worden in die südlichen USA. Und damit ist die Mafia groß geworden, erst mit Marihuana und dann später mit Kokain. Ne? Und was es dazu zu sagen gibt, ist, dass dann diese mafiösen Organisationen sich sowas von auswuchsen, nicht nur Kolumbien völlig unterwanderten, der Korruption Tür und Tor öffneten, in den USA unglaublich viele Verbrecherbanden, bewaffnetes und organisiertes Verbrechen hervorriefen, sondern mittlerweile, wie auch kurz erwähnt von mir zuvor, auch die Kraken dieser Organisationen nach Europa hinaus rübergewachsen sind und dort mit den Milliarden, die dort mit vielen hundert Tonnen von Kokain im Jahr verdient werden, die Wirtschaft unterlaufen. Nach allen Erkenntnissen des Bundeskriminalamts mischt die Kokainmafia mittlerweile im Immobilienmarkt mit, um das Geld irgendwie an den Mann zu bringen, um es sauber zu waschen, um es anzulegen. Und das ist nur ein Anfang. In den Niederlanden gibt es große, große, heftige Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen mafiösen Gruppen, wo man denkt, das ist ein Import aus diesen Pablo Escobar-Filmen, wo Menschen enthauptet werden, wo Menschen gefoltert werden, wo mit 100.000 Euro Menschen, Polizeikräfte bestochen werden. Niederlande gelten als Narko-Staat light. Das alles, wenn man das alles in Beziehung setzt, dann glaube ich, haben wir doch eine verschärfte Dimension, die darüber nachdenken lässt, ob dieses Verbot wirklich noch sinnvoll ist und ob man da nicht nachgeben muss, um uns alle vor dieser Mafia zu schützen.
Ich glaube, da denken wir nachher noch nach einer kurzen Musikpause ein bisschen nach. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter.
Eine Tätigkeit, die ohne Freude ausgeübt wird, ist für einen Menschen geistig und moralisch erniedrigend. Oscar Wilde.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Willkommen zurück zu unserem zweiten Teil von unserer heutigen Ausgabe Cannabis-Legalisierung, Sündenfall oder Notwendigkeit. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Effekte, die erhofften, einer Legalisierung geredet. Was mir dann noch gefehlt hatte, neben der Entkriminalisierung und den Steuereinnahmen, wäre die Qualitätssicherung. Das ist ja auch, das hat die Ampel verkündet in ihrem Koalitionsvertrag, dass das ein Bestandteil sein wird, dass das Produkt, was dann auf den Markt kommt, eben kontrolliert werden kann und dadurch nicht mehr vom Schwarzmarkt so viel schlechte Qualität an den Kunden kommt. Jetzt ist die Frage, was sind denn Risiken, die mit einer Legalisierung einhergehen?
Ja, vielleicht steige ich da mal ein. Ich habe etliche Stellungnahmen gefunden, die darauf hinweisen, ne, dass wenn wir jetzt mal beim Cannabis bleiben, dass man hier schon auch ein gewisses Schädigungspotenzial hat, insbesondere wenn es jetzt um jugendliche Konsumenten geht. Und dass man, Beispiel Kanada, die haben vor 3 Jahren Cannabis legalisiert, haben dann 1 Jahr lang so eine Begleitforschung dazu gemacht, die dann aber beendet. Und diejenigen, die weiter drauf geschaut haben, die haben dann entdeckt, dass in den Jahren 2 und 3 tatsächlich der Konsum deutlich angestiegen ist, auch der Konsum unter Jugendlichen. Und wenn man irgendwas als Gefährdungspotenzial mit Cannabis in Verbindung bringen kann, dann ist es, glaube ich, schon der Einfluss auf sich entwickelnde jugendliche Gehirne, wo wir mit strukturellen Schäden wohl zu kämpfen haben und durchaus auch mit psychischen Begleiterscheinungen. Also wenn wir immer auf diese Vision blicken, wir wollen die organisierte Kriminalität austrocknen, dann müssen wir auch sagen, um welchen Preis das passiert. Und anscheinend ist es wohl so, lässt man die Zügel schleifen, geht der Konsum in die Höhe.
Einspruch, euer Ehren. Ich möchte dazu sagen, dass die Freigabe von Alkohol mit 16. Und wir kennen ja auch alle diese richtigen Besäufnisse von jungen Menschen, die nur noch rumlallen, dass das dem völlig entgegensteht. Dann müssten wir wirklich, wie seinerzeit in den USA und ich glaube, wie immer noch in einigen Bundesstaaten, das auf 21 hochsetzen. Aber auch das hat nie funktioniert, weil natürlich die Jugendlichen sich das hinten herum beschaffen. Das ist das eine bei Alkohol, eben dieses Heuchlerische, dass wir da beide Augen naiv blauäugig zudrücken. Aus meiner Zeit in den USA, was eben 40 Jahre und länger zurück ist, ich habe viel Kontakt mit Leuten, die damals wirklich regelmäßig und in dem Alter, das Günther gerade erwähnt hat, 18, 19, 20 gekifft haben, Marihuana geraucht haben. Das sind alles normale, fleißige, tugendvolle Bürgerinnen und Bürger geworden, die heute, glaube ich, entweder gar nicht mehr Marihuana rauchen oder nur vereinzelt. Also das ist zwar jetzt nicht statistisch, sondern wenn man so will, One-Man-Samples, abgedeckt durch Erfahrung und viel Kenntnis. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass das einfach übertrieben wird, auch vielleicht von unserer Wissenschaft, das Cannabis-Problem. Vielleicht ein letztes Beispiel. Ich war immer dagegen, dass unser Sohn Marihuana raucht. Das hat er hat relativ früh, glaube ich, so um die 20 damit angefangen. Aber es war durch nichts zu stoppen, durch kein Verbot. Und auch er ist heute, Ende 30, ein normaler Mensch, mittlerweile mit Zwillingen, der studiert, der arbeitet und geworden. Ein sehr intelligenter Mensch, habe ich den Eindruck. Also ich habe nicht den Eindruck, dass ihm das wirklich in seiner Entwicklung zurückgeworfen hat. Während ich aber auch aus den USA Fälle kenne von regelmäßigen Marihuana-Nutzern, dem man das angesehen hatte. Die waren völlig apathisch, die waren völlig irgendwie down, die waren nicht ansprechbar. Also ich will eingestehen, es gibt möglicherweise auch solche Fälle, die aber vielleicht mit insgesamt der Persönlichkeitsstruktur eines Menschen zu tun haben können.
Ja, du machst natürlich zu Recht immer wieder den Vergleich mit Rauchen und Alkohol auch auf. Und da ist aber jetzt für mich die Frage, ist dann die Konsequenz tatsächlich die, dass man eine weitere Droge freigibt, wie es Lisa am Anfang der Sendung ja auch schon gesagt hat, oder ob man nicht tatsächlich einen restriktiveren Kurs bei anderen gesundheitsschädlichen Drogen wie Alkohol und Rauchen fährt. Und da wissen wir jetzt zum Beispiel auch aus anderen Ländern, dass jetzt nicht eine Prohibition, aber eine, wie soll ich sagen, eine Angebotsverknappung über den Preis, dass Kampagnen tatsächlich etwas bewirken können. Australien beispielsweise. Und da wäre es für...
Entschuldigung, ja?
Ja, bitte, Lisa?
Ja, dass der Vergleich mit dem Alkohol in der Hinsicht schwierig ist, weil der Alkohol ja eben so in der Gesellschaft angekommen ist, dass man dann als 15-Jährige oder Jähriger eher denkt, das ist schon in Ordnung, weil ich bin halt zwar noch zu jung, aber sonst ist es ja das Normalste der Welt zu trinken. Und wenn Cannabis diesen Status auch erreicht, dann glaube ich eben auch, dass die Jüngeren vermehrt anfangen würden, eben so wie es in Kanada war, das zum ersten Mal früh ausprobieren. Und die Studienlage ist, wie der Wolfgang gesagt hat, die ist noch nicht abschließend geklärt, wie schlimm das ist in einem jungen, wachsenden Gehirn. Aber so die Meinungen von den Ärzten und Ärztinnen ist schon recht eindeutig, dass die davor warnen, in diesem Alter Cannabis zu konsumieren. Und eine Legalisierung würde das höchstwahrscheinlich schon befeuern.
Also wir sprechen jetzt auch über Cannabis zum Freizeitgebrauch, ne? Und genau. Da ist es tatsächlich so, also wenn du dir jetzt beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Therapie anschaust, die sprechen sich gegen eine, wie sie sagen, vorschnelle Entscheidung zur Legalisierung aus, ne? Und knüpfen das zumindest an gewisse Bedingungen. Ne? Und da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, inwieweit das Programm der Ampelkoalition dem Rechnung trägt. Dass man also wirklich auch parallel dazu darauf hinarbeitet, den Konsum trotzdem nicht entgleiten zu lassen. Oder dass man besonders vulnerable Gruppen wie jetzt Kinder und Jugendliche, dass man denen auch einen besonderen Schutz angedeihen lässt. Und ist natürlich auch die Frage, wie erreicht man das, wenn man auf der einen Seite das Signal setzt, hey, das ist schon in Ordnung, es ist freigegeben für den Freizeitgebrauch, aber erst ab 18. Und ihr, liebe Kinder und Jugendlichen, ihr dürft es jetzt erstmal nicht. Also da könnte man jetzt auch sagen, interessanter kann man es fast nicht machen.
Und es ist schon auch das, oder könnte das Problem sein, dass wenn die Abgabe für Erwachsene legal wird und dann im kontrollierten Rahmen passiert, dass dann der Schwarzmarkt, der ja trotzdem noch bestehen wird, dass der sich dann eben erst recht auf die Kinder und Jugendlichen konzentriert, weil die nicht in den Coffeeshop gehen können ohne einen Ausweis, um sich Gras zu organisieren. Das heißt, der Schwarzmarkt könnte dann ganz besonders großes Interesse an dieser Gruppe haben und die halt noch intensiver versorgen mit dann wieder gestrecktem, nicht kontrolliertem Zeug, was dann noch schlimmer wäre.
Ja, ich höre. Ich glaube, wir müssen da vielleicht auch noch ein bisschen tiefer ansetzen, dass in einer Gesellschaft, die zwei Extreme hat, arbeiten, 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 Freizeit und einfach eine gute Zeit zu haben. In dieser Polarität bewegen wir uns oft. Deshalb ist ja auch Kokain so angesagt, weil es uns pusht. Es war ja so, dass die Droge der Banker, der großen Wirtschaftsleute, was auch dem Kokain den Beinamen eingebracht hat, oder das Attribut, dass wir in einem Coca-Kapitalismus leben, dass wir aus dieser Polarität irgendwie auch raus müssen, dass wir Mehrwerte in dieser Gesellschaft finden müssen, außer nur zu arbeiten und Freizeit und Party zu machen. Nicht? Und wenn wir das anlegen, unsere Erziehung viel mehr, dann geben wir vielleicht auch den jungen Leuten mehr Ausweichmöglichkeiten, sich für andere Sachen zu interessieren. Nicht nur allein Sport, der natürlich auch einen hohen Wert hat, immer noch bei uns, sondern vielleicht auch wiederum mehr lesen, sich bilden, einfach der Kunst sich zu widmen, einfach mehr ideellen Sachen, statt dem Rausch, dem Alkoholkonsum und den Drogenkonsum zu frönen. Das, glaube ich, fehlt in der Diskussion, wie wir den Menschen neue, stabile Werte mitgeben.
Das finde ich sehr nachvollziehbar. Ich glaube, Wolfgang, wir bräuchten jetzt von deiner Seite aber einen Disclaimer, dass du auf deiner Finca in Kolumbien jetzt nicht irgendwelche Coca-Sachen anbaust und deswegen immer wieder auf dieses Thema zu sprechen kommst.
Nein, diesen Disclaimer, den gebe ich gerne. Als wir hier die Finca übernahmen vor 1,5 Jahren, meine Frau und ich, haben wir ja tatsächlich zwar kein Kokain, aber Marihuana-Pflanzen gefunden, die wir dann natürlich sofort ausrangiert haben, weil das einfach auch ein gefährliches Gut ist, hier in Kolumbien zu haben. Aber weshalb ich auf dieses Thema so bestehe und warum es mich emotional umtreibt, ist, weil ich die Geschichte Kolumbiens seit Jahrzehnten verfolge. Ich habe Pablo Escobar mitverfolgt, der wirklich im 0, nichts das Land umgedreht hat auf Ermordung von Widersachern, auf Korruption. Im 0, nichts wurden Millionen, nicht nur Pesos, sondern Dollars verdient, auf seinem Grab, dass Nolens immer wieder vorbeikomme, steht, dass er der Realisierer von unvorstellbaren Träumen gewesen ist. Das sitzt ganz vielen Menschen ganz tief in der Seele, dass durch den Handel von Kokain, die Kokapflanze wächst hier wie Kraut, dass du im 0, nichts aus deiner Armut zu einem reichen Menschen mit einem Ferrari, mit einem Porsche bringen kannst. Und das ist, warum all die Capos ständig nachwachsen, warum es mittlerweile Tausende von Pablo Escobars gibt, die keiner steuern kann und unterdrücken kann, und deren größten Angst nicht die US-amerikanischen Infanteristen sind, die hier einmarschieren, nicht Glyphosat, nichts anderes außer die Legalität ihrer Illegalität. Davor haben sie am größten Angst, und das könnte ihnen wirklich das Rückgrat brechen. Und damit die Rückkehr dieses Landes, der von ihnen infiltrierten USA, mittlerweile auch Europa, wieder auf einigermaßen normale Zustände zurückführen.
Also den Faden, den würde ich gern nach einer kleinen Musikpause nochmal aufnehmen. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen, und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im LoRa Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Willkommen zurück zu unserem dritten Teil unserer heutigen Ausgabe von Wissenschaft kontrovers. Vom Cannabis sind wir nun beim Kokain gelandet. Wolfgang, du sagst, dass eine Legalisierung den mafiösen Strukturen das Rückgrat brechen könnte. Meinst du damit eine Legalisierung bei uns in Deutschland oder in Kolumbien an der Hauptproduktionsstelle neben Bolivien und Peru?
Beiden. Denn wir dürfen ja nie übersehen, dass die Herstellung von Kokain in Kolumbien und in den benachbarten Ländern, aber hauptsächlich ist es Kolumbien, nur deshalb funktioniert, weil es einen Markt hat. Und der Markt ist in den USA und zunehmend in Deutschland und Europa. In Europa gibt es nach neuesten Statistiken aus dem Jahr 2020 5 Millionen Kokainbenutzer, Nutzer, Verbraucher. Und das ist erheblich. Und die Zahl wächst jedes Jahr um etwa 3-4%. Warum Kokain jetzt so en vogue ist und populär, habe ich keine Ahnung. Aber irgendetwas scheint dahinter zu stehen, dass die Leute immer mehr dazu übergehen, Kokain zu nutzen, neben den vielen anderen Drogen, auch synthetischen Drogen, die es gibt.
Aber der Markt bzw. die Nachfrage wird ja erstmal nicht kleiner durch eine Legalisierung. Wie wir vorhin schon bei Cannabis gehört haben, kann es ja dann sogar noch zu einem Anstieg kommen. Also die Nachfrage würde ja bleiben, wenn wir es jetzt hier legalisieren.
Das ist richtig, aber kontrolliert, dass das dann vom Staat kontrolliert wird, dass, wie wir vorher gesagt haben, darauf geachtet wird, dass die Substanzen sauber sind, dass bestimmte Mengen abgegeben werden, nicht über den Schwarzmarkt, sondern über Apotheken oder speziell lizenzierte Stellen, Coffeehäuser oder noch einzurichtende Stellen, dass also die Kontrolle darüber besteht und darüber dann auch am Ende die Einnahmen durch Steuern.
Also ich habe ehrlich gesagt meine Zweifel, dass das alles so funktioniert, weil du, was du gerade schilderst, das ist ja auch eine Form von Regulation. Na, sagen wir mal, sprechen wir über den Inhalt der jeweiligen Droge, na, den Wirkstoffgehalt. Es gibt, das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, aber es gibt durchaus Stimmen, die da sagen, ja, was dann passiert ist, dass diese organisierte Kriminalität, diese Kartelle schlicht und ergreifend neue Produkte entwickeln, sei es jetzt mit einem anderen Wirkstoffgehalt, sei es jetzt mit ganz anderen Inhaltsstoffen, Stichwort Crystal Meth. Also ist es wirklich so, dass wenn wir eine Droge, zwei Drogen aus diesem ganzen Komplex, mit dem die organisierte Kriminalität ihr Geld verdient, dass wir, wenn wir die rausnehmen, tatsächlich die Kriminalität flachlegen, oder müssen wir nicht damit rechnen, dass die ihre Geschäftsfelder schlicht und ergreifend woanders hin verlegen? Ich meine, gerade in Europa, da denke ich, da wird auch mit Müllgeld verdient, mit Waffengeld verdient, mit was weiß ich allem. Ob wir da mit Koks irgendwas bewirken, ich habe da meine Zweifel.
Das ist ein Argument, ja. Die sind natürlich genauso wie die Wirtschaftsbosse bei uns sehr erfindungsreich, sehr flexibel, um sich an neue Märkte anzupassen und haben auch die Ressourcen, Wissenschaftler zu bezahlen, die natürlich dann entsprechend andere Drogen entwickeln können. Also das Risiko besteht. Aber ja,
ist ein Argument. Gibt es denn umgekehrt, gibt es denn ein Beispiel weltweit, wo die Legalisierung von Drogen, von bislang verbotenen Drogen, die erwünschten Effekte teilweise oder vollumfänglich erfüllt hat?
Es gibt das Beispiel von Portugal seit 20 Jahren, dass dort Cannabis, Kokain freigestellt sind, freie Abgabe über, glaube ich, bis 20, 25 Gramm. Und alles, was ich dazu gelesen habe, dass es dazu eigentlich keine negativen Berichte gibt, dass das nicht funktioniert hätte, obwohl das natürlich mehr untersucht werden müsste.
Wie muss ich mir das vorstellen oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich will da jetzt eine weiße Linie ziehen, wie man so schön sagt. Wo gehe ich dann dahin?
Das kann ich dir nicht sagen, aber das könnt ihr mir vorstellen, ist so ein bisschen wie in den Coffeeshops, wie in den Niederlanden, dass das dort freigegeben ist, dass du dort hingehst und da in einer bestimmten Räumlichkeit das konsumieren kannst und dort auch dann auch genießen kannst. Aber wie das genau geregelt ist, das weiß ich jetzt nicht. Das müsste man dann genauer recherchieren oder einfach mal vor Ort erkunden.
Würdest du denn zustimmen, dass Kokain eine härtere, eine schädlichere Droge ist als Cannabis?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe Erfahrung mit Cannabis, wie gesagt, USA. Da war das einfach beinahe so normal, dass man sich gar nicht mehr gefragt hat, ob das legal ist oder illegal. Das war sogar mehr verfügbar als Alkohol und habe seit vielen Jahrzehnten nicht mehr geraucht. Also insofern weiß ich Cannabis, dass das sehr entspannend ist, dass das sehr fröhlich macht, dass das sehr viel zumindest subjektiv intellektuelle Höhenflüge auslösen kann. Bei Kokain weiß ich es nicht, was das genau auslöst, außer das, was man liest, dass es einfach sehr kreativ sein könnte und einen sehr viel Energie gibt und deshalb eben auch als narkokapitalistische Droge bezeichnet wird. Aber genaues weiß ich nicht.
Meine Frage geht in die Richtung, wo würdest du denn Halt machen und sagen, bis hierher und nicht weiter? Also bis zu welcher Droge würdest du die Legalisierung vorantreiben?
Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, weil ja auch nicht nur Cannabis bisher ziemlich in die Zukunft gerichtet war und erst jetzt durch die Ampelkoalition geerdet worden ist, und von Kokain ganz zu schweigen. Also das sind eigentlich eher futuristische Szenarien, über die wir sprechen, jetzt ganz erst am Anfang stehen, jedenfalls für Deutschland. Aber ein Blick in die Geschichte wiederum nach China. Wir wissen alle, China bis heute ist ein unheimlich hart durchgreifender Staat mit Hinrichtungen, mit öffentlichen Anfeindungen, wenn du dem Staatsethos widersprichst. Und selbst China, das wirklich die grausamsten Torturen ersonnen hat, um Menschen in den Gleichstrom zu bringen, selbst China hat es nicht geschafft, das Rauchen von Opium in den letzten Jahrhunderten zu stoppen. Nicht? Also insofern glaube ich, dass es einfach schwer ist, dass es einfach ein menschliches Bedürfnis, so wie vielleicht wie die Religion, aus den Schranken des Alltags auszubrechen. Einige schaffen das durch Religiosität, andere durch Drogen. Und dieses Drogenerlebnis, ganz egal, was es einem schenkt oder welche Illusionen es einem bereitet, ist ein so großes, dass die Menschen durch Gebote, durch Verbote, durch Torturen, durch irgendwelche Beschränkungen sich kaum davon beeindrucken lassen. Deshalb glaube ich insgesamt, dass wir eher besser fahren durch eine Liberalisierung als durch eine akzentuierte Verbotspolitik, wie es bisher in 16 Jahren hauptsächlich Merkel- und CDU-Regierung passiert ist.
Wir haben doch auch einer Legalisierung von Kokain eine gewisse Erfahrung, weil in Coca-Cola war ja ursprünglich auch ein Kokain enthalten, ja, das dann entzogen wurde, weil sich Sucht und auch Todesfälle gehäuft haben.
Nicht nur das, Coca-Cola, Berlin, das wilde Berlin der 20er Jahren, ja, war ganz stark vom Kokain getrieben. Es gibt, glaube ich, sogar einen Schlager, der heißt "Der Mann mit dem Koks ist da". Nicht? Das also war Mainstream damals in Berlin und hat, wenn man so will, positiv gewandt, jetzt eine sehr kreative, eine sehr liberale Zeit, eine sehr kulturell intensive Zeit beeinflusst, sagen wir so.
Ja, für mich ist schon die Frage, wo führt uns das hin? Also ich würde gern über... Wir sind ja in der Diskussion längst weiter. Ich würde gerne über die Cannabis-Legalisierung hinaustragen und fragen, was passiert? Wie geht das Ganze weiter? Wie geht der Staat mit der Gesellschaft um? Verhält er sich paternalistisch oder lässt er die Zügel schleifen? Vielleicht können wir da im letzten Teil noch ein bisschen drüber sprechen. Jetzt machen wir noch mal eine kleine Musikpause.
Gefallen an etwas zu haben, ist wahrscheinlich die beste Art, etwas zu besitzen. Besitzen, aber wohl die schlechteste Art, an etwas Gefallen zu finden. José Saramago.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Wir sind wieder zurück zu unserem letzten Teil der heutigen Sendung Wissenschaft kontrovers, Cannabis-Legalisierung. Ich glaube, wir sind uns grob einig, dass es ein Versuch wert ist. Der nächste Schritt, Kokain. Das organisierte Verbrechen dahinter ist enorm und es könnte ein Ansatz sein, auch dieses Rauschmittel zu legalisieren und das Geschäft in die Hände des Staates zu legen. Jetzt frage ich mich aber, gibt es denn nur diese beiden Alternativen?
Tja, mein Gott, wir sind kreative Menschen. Was sagt denn die Kirche dazu? Die Kirche ist doch eine moralische Macht. Der Papst, die verschiedenen Kirchenfürsten, die Priester, evangelische, katholische Kirche, was sagt die dazu? Wir haben vorher von Werten gesprochen, ein Werte- und Ordnungssystem. Können die das regulieren? Können die das steuern? Auch mit dem Zugang zur religiösen Fantasie, zur religiösen Befreiung und Rauschstoffe sowie Religion sind ja vielleicht auch befreiende Stoffe, die uns von Angst erlösen und uns neue Dimensionen surrealer Art aufzeichnen. Also ich würde sagen, nehmen wir doch mal die Kirche in die Pflicht.
Ich glaube, du hast in der letzten Musik...
Steuergelder, sollen die sich doch machen.
Ich glaube, du hast in der letzten Musikpause was geraucht, oder?
Nein, ich bin da ganz ehrlich. In Deutschland ist natürlich die Kirche irgendwie weiter weg, aber hier ist die sowas von zentral. Nichts geht ohne die Kirche. Es besteht ein Teufelsglaube. Es besteht ein Glaube an Hexen. Also da soll sich doch mal die Kirche mit dem Vatikan als Zentrum, das ist in Europa, Gedanken machen, wie man mit Rauschmitteln umgeht. Und ob man vielleicht nicht über den Rotwein, der in der katholischen Kirche in der Messe genossen wird, sich Gedanken machen kann, über weitere Legalisierung, zumindest Umgang von rauschhaltigen Stoffen.
Ja, eine legislative Macht steht ja da nicht dahinter. Und ich habe jetzt gerade so den Gedanken hierzulande, der Einfluss der Kirchen geht sicherlich zurück. Und vielleicht kannst du uns ja nochmal einen Einblick geben in die Situation in Kolumbien, wo ich jetzt auch das Gefühl habe, im Zweifel würde der Einfluss der Drogenkartelle den der Kirche ausstechen.
Also es gibt die wunderschönen Beispiele, dass Sicarios waren die gedingten Mörder von Pablo Escobar und all seinen Nachfolgern, um Konkurrenz, um Leute auszuschalten, die irgendwie Sand im Getriebe waren, dass diese Leute, damit sie denn auch richtig getroffen haben, mit Kopfschuss jemanden erledigt haben, und dieser Schuss ging dann meistens vom Motorrad aus, vom Hintersitz. Einer fuhr und einer saß hinten und hat dann die anvisierte Person erschossen. Die sind also mit ihren Waffen in die Kirchen gegangen und haben sich diese Waffen heiligen lassen, damit sie auch auf den ersten Schuss getroffen haben. Das ist kein Mythos, sondern hat stattgefunden, auch unter Beteiligung kirchlicher Amtsträger. Also soweit zur Macht der Kirche, zum Einfluss der Kirche und wie auch die Kirche mit diesem Ganzen innig verwoben ist.
Gut, aber. Ich weiß auch, dass die Kirche eben korrumpierbar ist. Die sagen auch das, was das Geld sagt, würde ich mal behaupten, wenn es genug ist.
Klar.
Und was heißt es für unsere Situation hierzulande? Ne? Wer ist es, der Gesellschaft sagt, wo es lang geht? Ne? Ist es der Staat, der jetzt eher paternalistisch eingreift? Oder sollte er die Zügel schleifen lassen und den Menschen ihren Willen zur Droge, zur Sucht, zum Konsum von Rauschmitteln einfach lassen?
Und dann ist die Frage, ob man es nicht noch mehr an die Wirtschaft übergeben könnte. Also ob die Wirtschaft das nicht vielleicht besser regeln könnte.
Du hast FDP gewählt.
Sicher nicht. Oh, das darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen.
Die Partei junger Menschen offensichtlich. Aber es gibt noch eine weitere Zone der Entscheidung. Das sind die Eltern. Von den Lehrern wird ja immer wieder bedauert, dass Eltern Kinder nicht mehr erziehen, sondern dass die Lehrer die Kinder erziehen müssen, obwohl sie dafür gar nicht zuständig sind. Aber ja, ich meine, Kinder werden sozialisiert im Elternhaus. Also wie weit reicht der Einfluss von Eltern, Kinder mitzuformen? Wie weit können, wollen sie es? Wie weit sind sie darauf vorbereitet, zu erziehen, ohne einen Erziehungsführerschein gemacht zu haben, wenn ich mal polemisch bin? Nicht? Warum darf jeder Kinder erziehen, obwohl er vielleicht weder Lust dazu hat, noch dazu richtig vorbereitet ist? Also Fragen über Fragen, die in einem relativ liberalen Staat, wie wir es versuchen zu sein, wenig Antworten finden.
Ja, und ich glaube, es ist schon ein wertvolles Wissen oder könnte ich mir vorstellen, dass es für junge Menschen ein wertvolles Wissen ist, wenn eben nicht gesagt wird, Cannabis ist illegal, macht es niemals nicht. Und es wird aber auch nicht gesagt, es ist legal, du darfst halt aber erst mit 18 oder 20, sondern wenn das wirklich gut begründet wird und das, wo wir am Anfang auch drüber geredet haben, mit diesen Risiken für gerade junge, sich noch entwickelnde Menschen, wenn das den jungen Leuten wirklich klar gemacht werden würde, in Form von Erziehung von den Eltern oder auch durch Kampagnen, dass sie das wirklich schnallen, dass das ein Problem vom Alter ist und dass sie dann ab 21 können sie dann loslegen, aber dass es bis dahin wirklich wichtig ist, dass sie es noch nicht machen, wenn sich denn die Studienlage so ergibt, dass es so gefährlich ist in dem Alter. Dann würde, glaube ich, die Erziehung schon auch viel leisten können, dass man dann eben eigenverantwortlich das entscheiden kann und mit der Legalisierung eigenverantwortlich umgehen kann.
Ja, da so eine Altersgrenze zu ziehen, das erscheint mir allerdings auch, wenn man es positiv formulieren will, als eine Art Pragmatismus, weil es ist ja nicht so, dass es vorher schädlich ist und danach ist es unschädlich. Es ist weniger positiv formuliert, es ist auch eine Form von Willkür. Ich kann damit nicht viel anfangen. Da jetzt einen Pflock reinzuhauen und sagen, bis 18 geht nicht und drüber schon. Und ich glaube auch nicht, dass diese Grenze irgendwie zu halten ist in der Praxis. Das glaube ich einfach nicht.
Ja, das stimmt.
Mir fällt ein, in dem Zusammenhang, ein Versuch, glaube ich, mit Affen. Da hat man das Gehirn stimuliert elektrisch das Lustzentrum. Und wenn man dem Affen beibrachte, wie er das machen konnte selbst durch einen Tastendruck, dann hat er ständig dieses Lustzentrum innerviert und hat dann ständig im Rausch oder Glückseligkeit oder wie auch man sich die Emotionalität von Affen vorstellen kann, ausgekostet. Also das zeigt ja auch wiederum, dass wir doch eine ganz starke Sehnsucht nach Entrückung haben. Entrückung von der Realität, nicht nur wir Homo sapiens, sondern auch die Tiere. Insofern ist das einfach beinahe systemimmanent im Organismus, dieses Thema, und auch schwierig zu regulieren, glaube ich. Aber ja, wir brauchen ein paar Grundfesten, wir brauchen eine Markierung. Und da tun wir uns schwer, gerade in einem liberalen, politisch-wirtschaftlichen System, das versucht, über das Marktgeschehen irgendwie durch alle Klippen des Seins hindurchzukommen.
Also ich bin immer wieder begeistert über deine Assoziationen, lieber Wolfgang, die Sehnsucht nach Entrückung, die nehme ich jetzt mit aus der Sendung für mich und hoffe, dass ich der jetzt nachgehen kann. Vielleicht ist es die Sehnsucht nach einer Corona-Entrückung. Wollen wir vielleicht so ein kleines Fazit machen? Was habt ihr mit aus dieser Sendung herausgenommen? Wolfgang, dir liegt die Legalisierung sehr am Herzen. Wie geht's dir jetzt am Ende der Sendung?
Also ich bin durchaus nachdenklich. Euch zugehört, euch gelauscht zu haben und euren Argumenten dagegen, ist es nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das wird ein langer Prozess sein, der hoffentlich fairen gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Aber ich glaube, wir müssen diesen Weg gehen, das einfach weiter uns damit zu beschäftigen. Also insofern war das sehr wertvoll, euer Feedback dazu.
Also ich persönlich bin sehr gespannt, wie dieses Experiment, als solches bezeichne ich es jetzt einfach mal, wie dieses Experiment ausgeht, und ich hoffe, dass da wirklich auch eine anständige Begleitforschung dazu gemacht wird. Ich empfinde es als zweischneidiges Schwert. Die Materie ist unheimlich komplex, da spielen so viele gesellschaftliche medizinische, psychologische Faktoren mit herein. Ich glaube, die Leute, die sich jetzt Gedanken dazu machen, was sie da ins Programm reinschreiben, die haben es nicht leicht. Ne? Ich verstehe, dass man daran arbeiten will. Ich verstehe manche Gründe für die Legalisierung. Ich verstehe aber auch die Gründe dagegen. Ich wollte es jetzt ehrlich gesagt nicht entscheiden müssen. Lisa, wie geht's dir?
Ich finde es ganz gut, dass es jetzt einfach, so wie es aussieht, entschieden wurde. dass das Experiment jetzt einfach in Deutschland mal ausprobiert wird. Ich glaube, dass wenn man das ordentlich durchführt und so wie die Ampelkoalition das ankündigt, das ordentlich evaluiert nebenher und begleitet mit Kontrollen, dass das Cannabis eine gute Qualität hat und dass gleichzeitig Kampagnen geschaltet werden, um auch wieder vermehrt vor Alkohol und Nikotin zu warnen. Ich glaube, das ist eine gute Grundlage und wir können uns das trauen, das jetzt einfach mal auszuprobieren. Vielleicht scheitern wir, vielleicht sagen wir nach 4, 5 Jahren, das hat so nicht geklappt. Und dann muss man halt mutig genug sein und hoffen, dass man dann eine Regierung hat, die da auch sich dann traut, wieder an den Stellschrauben zu drehen. Und also ich finde es gut. Bei Kokain, da, ja, das ist einfach so ein gigantisches Thema, wo ich auch jetzt nach der intensiveren Recherche mir eben auch nicht eine Entscheidung zutraue. Und das, was man immer wieder hört, man legalisiert es und dann ist alles gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach ist. Aber es ist super spannend und man kann sich ja langsam drauf hintasten, auch wenn langsam natürlich schlecht ist, weil auf dem Weg dahin noch sehr viel Leid gerade in Südamerika geschehen wird. Okay, ich glaube, dann haben wir ein ganz gutes Fazit für uns gefunden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben unsere Sendezeit leider erreicht. Ich möchte mich bei euch beiden ganz herzlich bedanken für die angeregte Diskussion. Am 3. März ist unsere nächste Sendung. Das Thema wird dann noch auf der Homepage online gestellt. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei euch beiden und ganz herzlich auch bei Günter Bauer von der Technik und wünsche noch einen schönen Abend.
Danke auch an dich und allen Zuhörerinnen und Hörern einen schönen Abend.
Tschüss.